Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Nach dem Erfolg von Victoria hat Sebastian Schipper nun Anlauf genommen und einen neuen Film gedreht. Ein Buddy-Movie, Roads. Ein Gespräch mit ihm gibt's hier in dieser Sendung. Herzlich willkommen bei Vollbild.
Wissen Sie, mir ist hierbei vor allem wichtig, dieses kontroverse Thema aufzuzeigen. Das, was ich hier mache, ist politisch notwendig und es ist lehrreich.
Eine Theaterregisseurin will in Bukarest auf dem Platz vor dem Militärmuseum ein spektakuläres Schauspiel aufführen. Sie will damit an den Holocaust in Rumänien erinnern, bei dem 400.000 Rumänen ermordet wurden.
Nicht etwas, was die Leute nur verärgert. Vor allem nicht, wenn es mit Steuern bezahlt wird. Und lehrreich wollen Sie sein? Das bringt sowieso nichts. Komikerin.
Ein Spektakel im Film, das inszeniert der rumänische Regisseur Radu Jude in seinem neuen Film »Mir ist es egal, wenn wir als Barbaren in die Geschichte eingehen« als Format- und Stilexperiment. Dokumentarische Aufnahmen mischen sich mit Spielfilmszenen. Ein Film, der sich auf mehreren Ebenen mit dem Thema kollektive Verdrängung auseinandersetzt. Als ich mich mit Radu Jude unterhalten habe, habe ich ihn erstmal auf den Titel angesprochen. »Mir ist es egal, wenn wir als Barbaren in die Geschichte eingehen«, ist nämlich ein Zitat des rumänischen Generals, Diktators und Hitler-Alliierten Ion Antonescu aus dem Jahr 1941, als die sogenannten ethnischen Säuberungen begonnen hatten. Warum haben Sie dieses Zitat ins Zentrum Ihres Filmes gestellt, wollte ich wissen.
Als ich im Zuge der Recherche das erste Mal mit diesem Satz konfrontiert war, war ich geschockt, mit was für einer Leichtigkeit es ihm über die Lippen ging, die Vernichtung von Juden und Roma zu erwähnen. Und dieser schreckliche Satz war dann auch wirklich der Beginn der ethnischen Säuberung, durchgeführt von der rumänischen Armee an der Ostfront. Aber dieser Satz sagt ja noch etwas anderes. Es geht ja auch um die Zukunft. Wenn er sagt, es ist mir egal, ob wir in die Geschichte als Barbaren eingehen, redet er ja von der Zukunft und will in die Geschichte eingehen. Und ich bin ja Teil dieser Zukunft und kann versuchen, mit ihm in einen Dialog zu treten und ihm eine Antwort zu geben mit den Mitteln des Kinos. Und genau das wollte ich auch tun.
Bevor wir über diese Mittel sprechen, würde mich noch interessieren, erinnert sich denn auch die rumänische Bevölkerung an ihn als Barbaren? Oder anders gefragt, Ihr Film thematisiert die Massaker an Juden in Odessa 1941 durch rumänische Truppen. Rumänien war damals Alliierter von Hitler. Herrscht dafür ein Bewusstsein in der rumänischen Bevölkerung?
It's a complicated, difficult question because, of course, older generation, old people know more.
Und das ist eine komplizierte Frage, weil die ältere Generation ja kaum noch existiert, die das wirklich noch erlebt hat. Aber die jüngere Generation, meine Generation, wir wissen relativ wenig aus dieser Zeit. Und in meiner Kindheit bin ich an der kommunistischen Diktatur Ceausescus aufgewachsen. Und da haben wir natürlich immer gelernt, dass Rumänien immer auf der Seite der Sowjetunion stand und gegen Nazi-Deutschland gekämpft hat. Und die 3-4 Jahre, die davor waren, die existierten einfach nicht. Und natürlich hat man in der Zwischenzeit schon herausgefunden, was da wirklich geschehen ist. Und es gibt 3 verschiedenste Reaktionen. Es gibt die, die das bedauern, was damals geschehen ist, diese Massaker an der jüdischen Bevölkerung in Odessa beispielsweise, aber auch an Roma. Aber sie können sich davon lösen. Sie sagen, das hat mit uns nichts zu tun. Dann gibt es eine Reaktion, die sogar positiv ist, wo man sagt, immerhin hat Rumänien damals die Kommunisten bekämpft, ganz egal, ob das an der Seite von Hitler war. Und dann gibt es eine dritte Meinung, die lehnen das komplett ab. Die halten das für eine Erfindung von westlichen Medien, eine Erfindung des Mossad oder eine Erfindung von Israel und sagen, man will Rumänien für Verbrechen bezahlen lassen, die Rumänien nie begangen hat.
Israel in order to make Romania pay for some crimes which didn't exist.
Das ist ja auch das Spektrum an Standpunkten, die Sie im Film aufzeigen. Und Sie verweben dabei Vergangenheit und Gegenwart. Ihre Protagonistin ist eine Regisseurin, die ein Stück inszenieren möchte über die rumänische Beteiligung am Holocaust. Es ist ein populäres Spektakel, bei der sie auch Schlachten nachstellt. Am Ende fragt sie sich, ob das der Historie angemessen ist, ob sie so nicht doch auch Vorbehalte reproduziert.
Yes, well,
Nun, als Künstler muss man immer sehr vorsichtig sein, weil sich vielleicht einige Absichten, die man gar nicht hatte, irgendwie dann doch in das Werk oder in eine Performance mit einschleichen, die einem in dem Moment nicht bewusst sind. Das heißt, man trägt eine große Verantwortung als Künstler und man muss eben auch daran denken, welche Form man für welche Diskurse verwendet. Und natürlich, wenn man das vereinfacht, erreicht man beispielsweise ein größeres Publikum, aber das wird dann der komplexen Vergangenheit eben nicht gerecht. Das ist das Gefährliche an dieser Vereinfachung.
Die Show im Film mag zwar vereinfachend sein, aber die Regisseurin selbst ist ja sehr reflektiert. Sie liest Philosophen wie Walter Benjamin und Hannah Arendt und liest die Texte auch im Film laut vor. Wollten Sie, Radu Jude, uns, den Zuschauenden, damit die Möglichkeit geben, über diese komplexen Zusammenhänge von Geschichte nachzudenken?
Yes, that's one thing for sure. And the other thing,
was Sie da erwähnen, ist ein Grund. Es gibt aber noch einen anderen Grund. Und hier berufe ich mich ein wenig auf Godard, der einmal gesagt hat, ein Filmemacher soll alles in einen Film hineinpacken, was er möchte. Alles, was er kennt, alles, was er weiß. Ich wollte mich aller Kinomittel bedienen, die ich beherrsche, all mein Wissen auch da hineinpacken und eine viel größere Collage dadurch eben auch erzielen. Und es gibt Leute, die langweilen sich dann, denen ist das einfach zu viel. Andere sind vielleicht auch irritiert, aber es gibt auch Zuschauer, die das durchaus mögen, was ich da versucht habe, eine eben sehr viel komplexere Collage zu erstellen und sozusagen ein größeres Gemälde zu schaffen. Das war mir sehr wichtig, als nur eine Story zu erzählen.
Ja, Ihr Film funktioniert auf unterschiedlichen Ebenen. Ich würde gerne nochmal auf die Figur der Regisseurin zu sprechen kommen. Nicht jeder im Film mag, was sie tut. Da gibt es zum Beispiel die Schauspieler, die die Juden in dem Spektakel spielen. Sie wollen nichts mit den Roma in der Show zu tun haben. Inwieweit spiegeln die Probleme der Regisseurin auch aktuelle rumänische Diskurse wider?
Also in meiner Recherche zum Film bin ich natürlich auch auf sehr viele Vorbehalte gestoßen, habe mit sehr vielen Menschen geredet und da waren gewisse Widerstände, gewisse Fragen, die sich wiederholt haben. Zum Beispiel, was bringt es zu diesem Thema noch einen Film zu machen? Davon werden die Toten ja auch nicht wieder lebendig. Und ich habe versucht, all diese Fragen mit hineinzubringen in meinen Film, weil sie den Zeitgeist widerspiegeln, der zurzeit in Rumänien herrscht, wenn es um Fragen von Geschichte geht. Und in gewisser Weise hat unsere Produktion dann auch die Probleme des Drehbuchs auf fast lächerliche Art und Weise gespiegelt, weil zum Beispiel der Bürgermeister von Bukarest versucht hat, uns aus einigen Drehorten rauszuschmeißen. Und es ist auch wirklich passiert, dass einige Statisten gesagt haben, okay, ich spiele euch den Juden, aber ich will nichts mit Zigeunern zu tun haben. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass der Antisemitismus in Rumänien nicht mehr so hoch ist, wie er vielleicht einmal war, was wiederum auch damit zusammenhängt, dass es in Rumänien kaum noch Juden gibt. Aber der Rassismus gegen die Roma ist etwas, was in Rumänien eben noch sehr weit verbreitet ist.
Ich habe mich gefragt, ob es da auch Parallelen zu Ihren Problemen mit dem Film gab. In einer Szene denkt die Regisseurin über Kompromisse nach, die von ihr verlangt werden. Welche Kompromisse mussten Sie, Radu Jude, machen?
Auch diese Frage nach den Kompromissen ist natürlich sehr komplex, weil es sich ja hier um moralische Fragen handelt und nicht unbedingt um legale. Man kann nicht einfach nur sagen, ich mache keine Kompromisse. Auch für diesen Film musste ich beispielsweise Kompromisse eingehen, weil ich unbedingt im Militärmuseum drehen wollte, weil das Militärmuseum die offizielle rumänische Geschichte darstellt, in der ich sozusagen auch eine unoffizielle Geschichte mit hineinschummeln wollte. Und dadurch war ich gezwungen, einige Szenen, die im Drehbuch standen, zu entfernen, damit das Museum mir die Dreherlaubnis erteilte. Ich fand aber diese Kompromisse jetzt nicht so gravierend, weil die Frage, die man sich immer stellen muss, was verliert man und was gewinnt man? Und ich glaube, ich habe viel mehr gewonnen als verloren. Insofern hängt das wirklich immer von jeder einzelnen Situation ab.
Der Film ist in Rumänien schon angelaufen. Was waren die Reaktionen so far?
Well, you can imagine.
Nun, Sie können sich in etwa die Reaktion vorstellen, glaube ich. Ich bin natürlich sehr angegriffen worden von nationalistischen Zirkeln, die in den sozialen Medien oder auch in einer rechtsradikalen Presse, die es in Rumänien gibt. Und dann kam noch etwas hinzu. Mein Name auf Rumänisch spricht sich Radu Jude aus, aber im Deutschen wäre das ja Jude. Und das haben die irgendwie mitbekommen und haben angefangen zu spekulieren. Und dann kamen auch solche Kommentare wie, das ist ja ein schmutziger Jude, der soll mal zurück nach Israel, wo er hingehört. Dabei bin ich überhaupt gar nicht jüdisch.
Sie lachen. Ist Humor Ihr Weg, damit umzugehen?
Humor ist wichtig und man darf eben keine Angst haben. Ich kann mir Angst nicht erlauben. Das wäre das Schlimmste, was mir passieren könnte. Und das ist ja auch nicht so, dass ich nur angegriffen worden bin. Es gab ja auch viele Kritiker und Historiker, die sich sehr positiv über meinen Film geäußert haben. Und es gibt auch einfach eine Menge Menschen, die den Film sich einfach im Kino anschauen wollen.
Das sagt der rumänische Regisseur Radu Jude über seinen Film Mir ist es egal, wenn wir als Barbaren in die Geschichte eingehen. Und nun gibt es auch die Gelegenheit, den Film in Deutschland zu sehen.
Vorgespult. Die Filme der Woche.
Christian Berndt hat sich durch die Filme der kommenden Woche gesehen und setzt sich heute unter anderem mit einem Dokumentarfilm über eine Reise nach Nordkorea auseinander.
Durch Lautsprecher der nordkoreanischen Hauptstadt Pyongyang tönen Propagandareden, während auf der Straße eine bunte Truppe Menschen unterwegs ist. 2016 holt der norwegische Aktionskünstler Morten Trovik, der Kulturaustauschprogramme mit Nordkorea organisiert, eine Gruppe internationaler Künstler in das abgeschottete Land, die dort ihre Werke präsentieren sollen. Von dieser sehr speziellen Kulturbegegnung erzählt der norwegisch-deutsche Dokumentarfilm War of Art. Das, was die Künstler so machen, einer färbt seine Bilder mit eigenem Blut, sorgt in Pyongyang für Irritationen. Die freundlichen nordkoreanischen Delegierten müssen entscheiden, was gezeigt werden darf, und lehnen fast alles ab. Trovik vermittelt.
As an artist, if you are like really passionate, you use your own blood.
Für die Künstler wird es nervenaufreibend, aber sie bekommen auch erstaunliche Einblicke in diese abgeschottete Kultur, in der Kunst einzig der Verherrlichung der Staatsideologie dient. Gemalt wird nicht nach eigenen Ideen, sondern Fotovorlagen, dabei technisch exzellent. Das gilt auch für die Musik. Die spannungsvolle Kulturbegegnung einschließlich Karaoke zeigt der norwegische Dokumentarfilmer Tommy Gulliksen aus Sicht der Künstler, die einiges mitmachen. Einmal werden sie von einem Erdbeben aufgeschreckt, das sich als Atomwaffentest erweist. In den Nachrichten ist danach von Kriegsgefahr die Rede. Über das Projekt lässt sich streiten. Trovik wird vorgeworfen, sich zum Hofnarren des Regimes zu machen. Aber wenn man die verunsicherten Reaktionen der nordkoreanischen Delegierten und Künstler auf diesen Kulturschock erlebt, scheint sich für sie die Tür zu einer anderen Welt tatsächlich einen Spalt weit aufzutun. Vom Einbruch der Moderne in eine geschlossene Welt erzählt die französische Gesellschaftskomödie Zwischen den Zeilen. Der Schriftsteller Leonard ist frustriert, denn sein Verleger Alain hat das neue Manuskript abgelehnt. Vielleicht hat es mit dem Umbruch in der Verlagswelt zu tun, der Alain dazu bewegt, einen unrentablen Autor fallen zu lassen und eine Expertin für neue Medien einzustellen, die junge Laure.
Ich habe das Gefühl, dass man in der Verlagswelt das Digitale verteufelt.
Sie sind hier, um den Laden aufzufrischen.
Wie sehr?
Das müssen Sie mir sagen.
Alain gefällt das alles nicht, trotzdem beginnt er eine Affäre mit Laure. Seine Frau, die Schauspielerin Selena, gespielt von Juliette Binoche wiederum, hat eine Affäre mit Leonard. Sie befürchtet, dass Alain etwas ahnt und deshalb sein Manuskript abgelehnt hat. Denn Leonard verarbeitet in seinen Romanen stets das eigene Liebesleben.
Findest du wirklich, dass ich Ähnlichkeit mit Xenia habe?
Ah, Moment. Xenias Figur ist rein fiktiv.
Wenn man mich kennt, kann man mich leicht identifizieren.
Aber nein, hör zu, Alain ist es nicht aufgefallen, also...
Hoffentlich, denn Leonard spart nicht mit sexuellen Details. Regisseur Olivier Assayas hat eine sehr französische Komödie inszeniert, in der scharfzüngig debattiert und munter fremdgegangen wird. Das könnte nach Klischee klingen, aber der Pariser Literaturbetrieb sieht milieugetreu aus und ist mit einem Witz dargestellt, der zuspitzt, ohne die Figuren der Lächerlichkeit preiszugeben. Assayas hat sehr aktuelle Debatten um den kulturellen Umbruch durch die digitale Revolution in einen frivolen Reigen aus Intrigen und Täuschungen gepackt, der bei aller Überzeichnung auf intelligente Weise am Puls der Zeit ist. Von den Geistern einer untergegangenen Welt erzählt das chilenische Filmdrama Los Perros. Die 42-jährige Mariana führt ein Leben im Wohlstand, aber der reiche Vater nimmt die intelligente Frau ebenso wenig für voll wie der autoritäre Ehemann, der die kinderlose Mariana zur künstlichen Befruchtung drängt. Als sie den 70-jährigen charismatischen Reitlehrer Juan kennenlernt, erlebt sie zum ersten Mal Anerkennung und verliebt sich.
Romantico.
Dann erfährt Mariana, dass Juan wegen seiner Rolle in der Militärdiktatur der Prozess gemacht wird. Marcela Said erzählt in Los Perros die Geschichte eines aussichtslosen Befreiungsversuchs. Mariana will trotz allem an Juan festhalten, dann verrät er ihr, woher er ihren Vater kennt. Ein Film, der in epischen Bildern bedrückend realistisch davon erzählt, wie eine verdrängte Vergangenheit verhängnisvoll die Gegenwart lähmt.
Los Perros, Zwischen den Zeilen und War of Art. Das sind die Filme, die Christian Bernd für uns vorgespult hat. Sie laufen am Donnerstag in unseren Kinos an.
Ich bin Joe Buck aus Texas.
Enrico Rizzo aus der Bronx.
So, und jetzt spendiere ich Ihnen einen Drink. Was halten Sie davon?
Ich halte mit.
Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Um Freundschaften geht es in dieser Stunde. In einem Film, der 50 Jahre alt ist, Midnight Cowboy, und im neuen Film von Sebastian Schipper, Rhodes. Viel Spaß dabei. Victoria war ein großes Experiment. Ein 140-minütiger Film in einer einzigen Kameraeinstellung gedreht. Dass dieses Experiment auch an den Kinokassen gut funktionieren würde, da war sich Sebastian Schipper anfangs nicht ganz sicher. 4 Jahre später läuft nun ein neuer Film von Sebastian Schipper im Kino. Rhodes, ein Buddy-Movie über den 18-jährigen Gillen aus London, der dem Familienurlaub in Marokko entflieht, indem er das Wohnmobil seines Stiefvaters entwendet. Und der zufällig auf den gleichaltrigen William aus dem Kongo trifft, der versucht, nach Europa zu fliehen.
Willst du mitfahren?
Was?
Soll ich dich irgendwohin mitnehmen?
Wohin fährst du?
Nach Frankreich. Also zuerst nach Spanien, klar, und dann nach Frankreich.
Damit.
Ja? Willst du mit?
Ein Roadtrip über Grenzen hinweg beginnt. Weltpremiere hatte Rhodes in New York beim Tribeca Film Festival. Und als ich Sebastian Schipper danach in Berlin zum Interview getroffen habe, habe ich ihn darauf angesprochen, wie es für ihn war, den Film im Heimatland der Road-Movies zu präsentieren.
Es war ganz toll, das da zu sehen und auch die Gespräche zu führen. Da gibt es ja politisch natürlich in den USA und auch mit der mexikanischen Grenze ganz viel los und geht um ganz viel Lebenswirklichkeit, die sowohl in Europa als auch auf der Welt als auch in den USA stattfindet. Und klar, da sind wir natürlich auch auf eine Art exotisch, in der Art und aber auch in der Art und Weise, wie wir dann vielleicht den Film erzählt haben, dass wir so eine langsame, emotionale Art und Weise haben, diese Geschichte der beiden Freunde zu erzählen.
Genau, es ist ja eben die Geschichte zweier Menschen, die sich treffen auf ihrem Weg. Der eine fährt mit dem Wohnmobil von Marokko nach Europa, der andere ist aus dem Kongo über Marokko, will er flüchten, um seinen Bruder zu finden. Die treffen sich dann und reisen gemeinsam. Das erste Mal, dass sie angefangen haben, an dem Drehbuch zu arbeiten, war 2015. Das war natürlich gerade das Jahr, in dem auch dieser Flüchtlingsstrom in den Medien immer präsenter wurde. Was war der Ausgangspunkt für die Idee und wie sehr hat sich dann die Idee vielleicht auch mit dieser zunehmenden Berichterstattung, die ja bei Ihnen, also diese Flüchtlingsgeschichte spielt ja im Hintergrund immer durchaus eine Rolle, wie weit hat sich das auch verändert?
Also ich wollte immer einen Film darüber machen, wie zwei Freunde einen Sommer zusammen verbringen, weil das für mich hat das so eine Entsprechung zu, ich verbringe mit Freunden eine Nacht, was ja so ein Blueprint war, wenn man so will, für Victoria, aber auch für absolute Giganten. Ich wollte immer diesen Sommerfilm drehen, weil diese ersten Urlaube, die man ohne die Eltern macht und mit dem besten Freund, für mich auch so eindrücklich waren. Und aus diesem Impuls ist überhaupt erst eine Filmidee geworden, in dem Moment, wo wir gesagt haben, ja, wir wollen aber nicht, dass es in irgendeinem Sommer spielt, der irgendein Drehbuch Filmlandsommer ist, sondern wenn, dann wollen wir schon, dass das in der Lebenswirklichkeit stattfindet, die uns umgibt. Sonst wird es ja nur Schmalz oder so ein Eskapismus oder wie auch immer. Und dann ist aus den beiden 18-Jährigen, die mit einem geklauten Auto durch Europa fahren, daraus ist dann geworden, dass der eine aus London kommt und der andere aus dem Kongo. Und ab dem Moment haben wir uns total erschrocken, weil wir gedacht haben, wir sind ja keine politischen Aktivisten, wir wollen auch keine Message nach vorne treiben, aber wir haben gleichzeitig gemerkt, diese Herausforderung setzt uns total unter Druck, das in dem Europa spielen zu lassen, wie wir es heute erleben. Aber das ist eigentlich auch der einzige Grund, der wirklich zwingend ist, diesen Film zu machen.
Die beiden nähern sich ja an und das ist ja aus der Perspektive von Gillen erzählt. Und es ist ja.
Nee, ich nehme das schon so wahr, dass die auf Augenhöhe das erzählt wird. Natürlich bin ich ein westlich privilegierter Filmemacher und das wird auf jeden Fall auf irgendeine Art eine Rolle spielen bei diesem Film. Aber die Perspektive war erstmal so oder die Erzählweise war so, dass wir wollten, dass es auf Augenhöhe erzählt wird.
Ja, dann ist das die zweite Perspektive, die vielleicht wichtig ist. Genau, weil Gillen selber hat ja einen relativ, da er noch jung ist, erstmal richtig weg, so einen naiven Blick auch auf diese politische Situation. Ihm widerfährt ja quasi, dass da plötzlich auch Flüchtlinge in das Wohnmobil einsteigen. Beide sind ja im Prinzip auf der Suche nach ihrer Familie. Gillen auf der Suche nach seinem Vater, William auf der Suche nach seinem Bruder. Inwieweit haben Sie es auch als Gefahr erachtet, diese beiden Suchen gleichzusetzen? Denn der eine kommt natürlich aus dem privilegierten Europa und der andere hat eine Fluchtgeschichte aus dem Kongo hinter sich.
Ja, gleichsetzen kann man das überhaupt nicht. Bei dem einen geht es um Leben und Tod. Das Privileg des anderen zeichnet sich schon dadurch aus, dass der mit einem geklauten Auto und ohne Führerschein durch die Gegend fahren kann. Und das Schlimmste, da seien wir mal ganz ehrlich, was ihm drohen kann, ist, dass er zu Hause einen Heidenärger kriegt. Bei dem anderen steht dessen Existenz und zwar dessen Leben auf dem Spiel. Das ist auch was, woran wir uns total abgearbeitet haben. Und trotzdem muss man sagen, das, was die beiden verbindet, ist, dass sie sich im Moment ihrer größten Einsamkeit begegnen. Und zwar beide. Und das ist auch für den Privilegierten aus dem Westen schlimm. Und ich glaube, dass es dann man auch irgendwie einen Fehler macht, das so gegeneinander aufzurechnen. Wie man sich versieht, begeht man so ein Leidens- und Schmerzmonopoly, wer es denn noch schlimmer hat. Und das ist ja auch was, was William im Verlauf des Films irgendwann anspricht, dass er sagt, naja, mein Schicksal ist schlimm, aber es könnten jetzt genauso Leute neben mir stehen, die sagen, was soll denn an deinem Schicksal schlimm sein? Ich habe viel schlimmere Sachen erlebt als du.
Weil Sie von Herausforderungen sprachen, Herausforderungen als Filmemacher ist ja auch, Sie haben das Genre des Roadmovies gewählt. Ein Roadmovie ist natürlich auch durch Bewegung gekennzeichnet. Und die beiden nehmen ja im Prinzip die Flüchtlingsroute von Marokko über Spanien, Frankreich. Und die Herausforderung für Flüchtlinge ist ja, sie würden sich gerne bewegen, aber sie hängen überall fest. Indem sie jetzt William ins Wohnmobil mitsetzen, besteht ja die Herausforderung, wie sie dieser politischen Realität gerecht werden. Wie haben Sie sich diese Frage gestellt oder beantwortet?
Naja, ich mache halt keinen Film über die Flüchtlingskrise. Ich mache einen Film über William und der ist Flüchtling. Und das ist seine Geschichte, weil Flüchtling ist ja kein Beruf, ist ja auch keine Gattung. Das sind ja Leute, die haben ein Leben und die haben eine Familie und die haben Brüder und die haben Träume und die sind alle unterschiedlich. Und das eben ganz genau, was mich erschreckt, ist, dass es auch in einigen Filmen oftmals wirkt, die Art und Weise, wie die Migrationssituation, Migrationskrise dargestellt wird, sieht aus wie die Zombie-Apokalypse. Aber das ist genau das, wo ich keinen weiteren Tagesthemenbeitrag machen wollte oder wie auch immer, dass wir sagen, wir erzählen jetzt mal die Geschichte von diesem einen und der fährt mit diesem anderen einen durch Europa. Und wir erheben auch keinen Anspruch darauf, dass das gerecht wird für alle. Und wir wissen ganz genau, dass die Gefahr, dem nicht gerecht zu werden, immanent ist, in dem Moment darüber einen Film zu machen. Es war einfach eine ganz große inhaltliche Herausforderung, die uns gereizt hat und von der wir überfordert werden. Und da gab es eine ganz komische Parallelität zu Victoria. Da ging es immer darum, ob wir es verdammt und zugenäht hinkriegen, tatsächlich diesen Film in einer Einstellung zu drehen. Das Eis war dünn bei Victoria, ob der Frage, kriegen wir das überhaupt hin? Oder scheitern wir nicht krachend? Und bei Rhodes war das technische Eis normal dick, aber das inhaltliche extrem dünn. Schaffen wir das darüber, einen Film zu machen, den man ernst nehmen kann, der dem Thema auf Augenhöhe begegnet, ohne dass wir belehrend sind, ohne dass wir schlauer werden, als die Polizei erlaubt und dass wir einen Film erzählen über Freundschaft, der eben trotzdem kurzweilig ist und so, wie wir eben leben. Und das, kann ich nur sagen, hat mich nachts teilweise mindestens genauso wach gehalten mit Zweifeln und Sorge wie damals bei Victoria. Und auch jetzt wieder, bevor Victoria ins Kino gekommen ist, wusste ich nicht, ob Leute das gucken wollen. Und die gleichen Sorgen habe ich jetzt auch wieder. In diesem Punkt als Macher, dass ich was riskiere, dass ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, dass ich mich mit einer gewissen Naivität in ein Projekt hineinbegebe und mittendrin und auch nachdem es fertig ist, dann einfach hoffe, dass das überhaupt jemanden interessiert.
Sagt Sebastian Schipper. Sein neuer Film Roads läuft jetzt im Kino.
Heimkino.
Vor ziemlich genau 50 Jahren kam ein Film in die amerikanischen Kinos, der die Gemüter hat hochkochen lassen. Midnight Cowboy von John Schlesinger, eine unmoralische Geschichte über einen Stricher und einen Gauner in New York. Die Geschichte zweier verlorener Seelen, die sich in einem schmuddeligen Alltag in New York bewegen. Dieses Pendant zu Easy Rider aus demselben Jahr wurde zu einem Meilenstein für Hollywood. Es war der erste Film, der 3 Oscars bekam. Bester Film, beste Regie und bestes adaptiertes Drehbuch. Und es gab 4 weitere Nominierungen, unter anderem für Dustin Hoffman und John Voight als bester Hauptdarsteller. Nun ist der Film unter dem Titel Asphalt Cowboy auf Blu-ray und DVD wiederveröffentlicht. Love Überland stellt den Film vor.
Die Weiber fliegen auf mich und das steht mal fest zum Teufel. Die kommen nicht mehr los von mir, so ist das.
Und wie kommt es dann, dass du noch nicht ein einziges Mal zum Schuss gekommen bist in New York?
Weil mir ein Manager fehlt, verdammt nochmal!
Joe Buck ist 1,89 lang, von strahlendem Aussehen und von einer geradezu dümmlichen Unschuld, als er seinen Job als Tellerwäscher in Texas hinschmeißt und sich in voller Cowboy-Montur auf den Weg nach New York macht, um dort als Gigolo ein sorgloses Leben zu führen, beziehungsweise als klasse Mietrammler, wie er es selbst nennt. Klappt nur nicht so richtig.
Du blöder Langhornbulle! Ich bin eine Dame, verstehst du das?
Aber
Kirsten, was erlaubst du dir, du 28-jähriger Bengel? Denkst du, hier kommt einer rauf und zieht so eine Show ab?
Naiv und narzisstisch gehört Joe Buck nirgendwo hin, kriegt nur schwer Kontakt zu den Menschen und mitten in der großen Stadt New York City ist seine einzige Verbindung zur Außenwelt sein Kofferradio, das er ständig mit sich rumschleppt, auch auf der Straße, bis er auf Razzo trifft. Dustin Hoffman. Als schmieriger, gehbehinderter und schlitzohriger Straßengauner, der sogar Blumen vom Friedhof klaut und das unschuldige Landei als erstes hintergeht und dann zu sich in seine Wohnung nimmt. Ein kaltes, dunkles und ziemlich dreckiges Loch in einem Abrisshaus. Um den hinkenden Gang hinzukriegen, soll Hoffmann sich übrigens Kieselsteine in die Schuhe gelegt haben. Aber obendrein ist Razzo ja auch noch lungenkrank.
Dein Husten entwickelt sich. Muss noch mehr rauchen.
Razzo sprengt völlig Joes texanisches Weltbild, beziehungsweise Rico, wie er genannt werden will. Aber der hinkende Gauner zeigt dem neurotischen Strahlemann jedenfalls, wie man am unteren Existenzende in New York überlebt.
Verschwinden, hey,
du Stiller, was hast du da auf einem Krüppelraum?
Krüppelunde, nicht
was denkst du denn, wer du bist, so ein Arm, der hinkt einfach anzugreifen?
Midnight Cowboy changiert zwischen tot, traurig und urkomisch. Gespickt mit überaus lustigen Vignetten von New Yorks Straßen und aus der amerikanischen Massenkultur, von affektierten Hundehalterinnen bis zum religiösen Wahn und gemeinsamen Beten unter einem Jesus, der wie ein Weihnachtsmann blinkt. Die Stadt war eine Weide für den britischen Humor des Regisseurs John Schlesinger. Aber neben dem respektlosen Bilderbuch über die Verrücktheit der späten 60er ist Midnight Cowboy eigentlich eine Geschichte über die Einsamkeit und handelt, nein, weniger von Sexualität als von dem Zerbröseln der Männlichkeit des alten Schlages.
Ich weiß genau, dass auf deine verblödete Cowboy-Masche kein Mensch mehr steht. Höchstens vielleicht noch ein blinder Haschischraucher an der 42. Straße. Das ist was für Perverse. Und um es genau beim Namen zu nennen, das ist was für Schwule.
Oh, John Wayne! Du willst mir doch nicht sagen, dass der schwul ist.
Joe Buck und Rico Razzo bilden ein sehr anrührendes Paar, wie sie durch die Realität schlingern. Der eine als strahlend blonder Psychotiker, der immer wieder von schrecklichen Erinnerungen an Missbrauch und Vergewaltigung heimgesucht wird. Der andere als sterbenskranker Zyniker, Doch beide am Leben gehalten von den zusammengebastelten Träumen der gescheiterten Existenzen in Gottes eigenem Land. Und auch der völlig heruntergekommene Rico hat ja einen Traum.
Die zwei wichtigsten Dinge, die man zum Leben braucht, sind Sonnenschein und Kokosnussmilch. Hast du das gewusst? Das steht fest. In Florida gibt es eine irre Menge von Kokosnüssen.
Aus heutiger Sicht ist das Beste an diesem Film der reiche Schatz von ikonischen Bildern, die der Kameramann, eigentlich Dokumentarfilmer, eingefangen hat, und das grandiose Zusammenspiel der beiden Hauptdarsteller. Ungeheuer dicht, weil sie tatsächlich in Konkurrenz zueinander spielten. John Voight, der ein Star werden wollte, und Dustin Hoffman, der mit der Reifeprüfung gerade zum Star geworden war. Aber 1969 war es vor allem die Nacktheit und die Zurschaustellung von männlicher Prostitution und Homosexualität, die so schockierte. Und diese schreckliche Sprache.
Schwuchtel.
Spaghettifresser.
Schwuchtel.
Aber auch heute noch ist Midnight Cowboy zutiefst verstörend, wenn am Ende, endlich in Florida, der eine der beiden Freunde stirbt und nichts übrig bleibt von dem endlich gefundenen Platz im Leben. Da zerreißt es einen.
Love Überland über Midnight Cowboy, der Film, der Hollywood die Tür für provokante Stoffe öffnete. Das Label Arthouse hat den Film jetzt auf Blu-ray und DVD wiederveröffentlicht unter dem deutschen Verleihtitel Asphalt Cowboy. Vollbild, das Filmmagazin im Deutschlandfunk Kultur.
Meine Schwester, sei bitte lieb zu ihr, Kun.
Aber das Versprechen kann Kun leider nicht halten, denn der Vierjährige stellt fest, dass sich seine Eltern für seinen Geschmack viel zu viel um die neugeborene Schwester kümmern.
Nenno! Ich kann Mirai nicht leiden!
Mirai, das Mädchen aus der Zukunft, heißt der Anime des japanischen Regisseurs Mamoru Hosoda. Und er erzählt vom Leben einer japanischen Familie aus Sicht des Kindes, stellt Fragen nach Geschwisterrivalität, nach Geschlechterrollen und danach, was einen guten Vater, eine gute Mutter ausmacht. Familie hat Mamoru Hosoda schon in vorherigen Filmen interessiert, etwa in Das Mädchen, das durch die Zeit sprang oder Der Junge und das Biest. Als ich mit Mamoru Hosoda gesprochen habe, habe ich ihn zunächst danach gefragt, warum er nun diese Perspektive des Kindes gewählt habe.
Ja, in diesem Film spielt ein vierjähriger Junge die Hauptrolle. Dabei sind meine Erfahrungen mit meinem eigenen Kind eingeflossen. Ich fand es interessant, dass nicht nur die Eltern den Kindern etwas beibringen, sondern die Eltern selbst sehr viel von ihren Kindern lernen. Man bekommt das Gefühl, dass man die Kindheit neu durchlebt. Das heißt, wenn ich Zeit mit einem vierjährigen Jungen verbringe, beginne ich, vieles aus der Sicht eines Vierjährigen zu sehen. Das hat mir eine ganz neue Perspektive gegeben. Ein Vierjähriger ist noch sehr unerfahren und deshalb ist vieles neu für ihn. Sogar Schnee würde ihn vom Hocker hauen. Anders als aus erwachsenen Augen nehmen Kinder diese Erlebnisse noch viel intensiver wahr. Und ich wollte zeigen, als wie wunderschön und neu ein Kind Dinge wahrnimmt. Eben diese Perspektive ist wohl das Besondere an diesem Film.
Man fühlt mit dem Jungen mit, also man merkt, er kriegt nicht genug Aufmerksamkeit und er kann nichts dagegen tun. Es ist auch so ein bisschen ein Gefühl von ja, Hilflosigkeit. Es scheint so ein bisschen, als würde seine Möglichkeit, damit umzugehen, genau das Medium sein, das Sie auch für den Film gewählt haben, nämlich die Malerei. Ist das so?
Als seine Schwester auf die Welt kommt, erlebt Kun, der Junge, zum ersten Mal, dass die Eltern ihm nicht mehr ihre ganze Aufmerksamkeit schenken. Er beginnt daraufhin alles dafür zu tun, die Aufmerksamkeit wieder zu bekommen. Er weint, schreit und quengelt. Der Film ist eine Reise durch die Familiengeschichte und er zeigt verschiedene Formen der Liebe unter den einzelnen Familienmitgliedern. Kun, der zunächst versucht, die scheinbar verlorene Liebe seiner Eltern zurückzugewinnen, lernt stattdessen, was ihm seine kleine Schwester bedeutet. Und ja, er drückt sich dabei in der Malerei aus.
Lassen Sie uns über die Animation sprechen. Die Animation in Ihrem Film ist sehr detailreich, zum Beispiel das Haus, in dem die Familie wohnt. Die Figuren sind schlicht gezeichnet, aber man sieht jede Regung in ihren Gesichtern. Wie haben Sie den Stil dieser Animation entwickelt?
Hi,
Amerikanische Journalisten stellen mir häufig die Frage, warum die amerikanischen Zeichentrickfilme immer mehr zu Computeranimation übergehen, während man bei japanischen Anime weiterhin viel Wert auf Handzeichnungen legt. Das liegt daran, dass wir den Stil der Handzeichnung schätzen und behalten möchten. Das heißt, selbst bei computeranimierten Szenen sind wir bemüht, dass sie möglichst handgezeichnet aussehen. In den USA dagegen hat man mit der Computeranimation im Grunde ein neues Genre entwickelt. Sie verzichten komplett auf Handzeichnungen. In Japan sind Handzeichnungen Teil der Identität des Anime. Man spürt eine gewisse Wärme, die mir sehr gut gefällt. Ich glaube, dass man mit Bleistift und Papier näher an die Herzen der Zuschauer kommt. Und deshalb möchte ich mit handgezeichneten Linien kommunizieren. Für mich sind Gesichtsausdrücke sehr wichtig. Die Zuschauer sollen die Gefühle der Figuren sehen. Und die Figuren sollen in einen atmosphärischen Hintergrund eingebettet sein.
Wie Sie gesagt haben, handgezeichnete Animationen haben eine sehr lange Tradition in Japan. Sie gehören zur Identität der Animes. International ist ja das Studio Ghibli sehr bekannt geworden mit den Animationen. Sie haben 2011 ein eigenes Studio mitbegründet, Shizu. Sie sagen, es sei das kleinste Animationsstudio der Welt. Wo sehen Sie sich selbst im großen Markt japanischer Animes?
Wussten Sie, dass sich die Produktionsabteilung von Ghibli aufgelöst hat? Wir wollen den Stil von Studio Ghibli nicht fortsetzen. Viele Studios versuchen ja, den Ghibli-Stil nachzuahmen. Aber wir finden, wenn man diesen Stil mag, sollte man sich Filme von ihnen anschauen. Wenn man schon ein neues Studio errichtet und neue Werke produziert, sollte man auch entsprechend neue Wege gehen. Man muss sich eben auch von alten Werten und Stilen lösen und neue schaffen. Nur so kann sich eine Filmkultur oder Anime-Kultur weiterentwickeln. Umso wichtiger ist es, neue Werke zu schaffen, die den gesellschaftlichen Wandel reflektieren und passende Inhalte für die jeweilige Generation der Gesellschaft bieten.
Mirai, das Mädchen aus der Zukunft, heißt das neue Werk des japanischen Anime-Regisseurs Mamoru Hosoda. Und es läuft jetzt bei uns im Kino. Wir wollen jetzt eine Brücke schlagen zwischen letzter Woche und kommender Woche, zwischen der Goldenen Palme in Cannes und einem deutschen Kinostart. Das südkoreanische Kino präsentiert sich nämlich gerade mal wieder in besonderer Stärke, Brillanz und Vielfalt. Vor einer Woche hat Bong Joon-ho mit seiner schwarzen Sozialkomödie Parasite die Goldene Palme in Cannes gewonnen. Und nun läuft bei uns Burning von Lee Chang-dong an. Ein Film, der vor einem Jahr in Cannes im Wettbewerb lief und dort für helle Begeisterung gesorgt hat. Nun kommt Burning also bei uns in die Kinos. Anke Lewicke ist im Studio. Anke, Parasite und Burning. Es ist schon ganz schön begeisternd, wie vielfältig sich das koreanische Kino präsentiert, oder?
Ja, kann man sagen. Also auf dem ersten Blick könnte man ja auch sagen, dass der eine sich an der populären Form bedient, also Bong Joon-ho, ne, der Genre-Kino macht, und dann Lee Chang-dong würden wir ja so eher als klassischen Autorenfilmer bezeichnen. Und ich habe mir aber mal von koreanischen Filmkritikerinnen, Kollegen erklären lassen, dass sie gar nicht die Unterscheidung zwischen U und E machen. Und man kann bei diesen beiden Regisseuren schon tatsächlich sagen, dass sie sich immer an der Geschichte und der Gegenwart ihrer Heimat abarbeiten, dass sie ihre Kameras so wie Seismographen einsetzen und so ganz tief in das Innere der Gesellschaft bohren. Und das machen sie aber eigentlich mit ganz anderen visuellen und dramaturgischen Strategien. Also Bong greift eben auf die Muster des Genre-Kinos zurück, macht Monsterfilme oder Krimis, um die Leichen eben aus dem Keller der koreanischen Gesellschaft zu holen, die Verbrechen während der Diktatur. Und Lee Chang-dong geht eher immer von den Figuren aus, von seinen Helden und Heldinnen, und entwickelt dann daraus eine Geschichte. Aber es geht auch, wie bei Bong Joon-ho, immer um soziale Unterschiede, einfach um die Gegenwart, um die gesellschaftliche Befindlichkeit.
Aber jetzt der neue Film Burning von Lee Chang-dong ist doch in gewisser Weise auch ein Genrefilm. Eine junge Frau verschwindet und das hat schon was von Mystery-Thriller, wenigstens auf den zweiten Blick.
Ja, würde ich auch sagen. Es liegt die ganze Zeit eine merkwürdige Spannung in der Luft, die man gar nicht greifen kann. Man denkt die ganze Zeit, es könnte was passieren, aber vielleicht sollte ich erstmal die Geschichte erzählen. Also es geht um einen jungen Mann, 22, Gyeong-su, der möchte eigentlich Schriftsteller werden, hat aber nur so Aushilfsjobs und der trifft eine Klassenkameradin von früher wieder. Die beiden gehen aus, schlafen miteinander, dann fährt sie nach Afrika. Sie kommt wieder und dann hat sie so einen reichen Schnösel im Schlepptau. Und die verbringen dann ein bisschen Zeit miteinander. Und Gyeong-su fühlt sich, weil der eine so viel Geld hat, auch immer wieder ein bisschen gedemütigt und zurückgesetzt. Aber trotzdem sieht man sich immer wieder und dann verschwindet diese junge Frau. Und das klingt jetzt alles so banal, aber man kann das so ganz verschieden lesen. Also man kann einmal sagen, es ist eine perfide Studie der Klassengesellschaft. Der Film hat dann aber auch wieder was von Jules und Jim, also so eine Dreiecksgeschichte. Und da gibt es ganz tolle Szenen, weil Gyeong-su wohnt eben am Rande von Nordkorea. Und dann sieht man da so einen Sonnenuntergang, hört gleichzeitig noch eben die Propaganda aus den nordkoreanischen Lautsprechern. Und die kiffen dann und hören dabei mal Miles Davis, da hebt der Film völlig ab. Und dann hat er aber auch noch so andere Ebenen. Also der möchte eben Schriftsteller werden und vielleicht erfindet Ben ja die ganze Zeit Geschichten für ihn und inszeniert sich auch so ein bisschen als große Gatsby-Figur. Und das andere, was man aber auch sagen könnte, vielleicht sehen wir schon dem ersten Roman einfach von Gyeong-su zu.
Da spielt es ja vielleicht auch eine Rolle. Burning basiert auf einer Kurzgeschichte von Haruki Murakami mit dem Titel Scheunenabbrennen. Wie viel Murakami ist denn eigentlich in dem Film?
Ja, es ist schon eine Welt, die aus den Fugen geraten ist, wo Sachen passieren, mit denen man eigentlich nicht rechnet. Und das thematisiert der Film ja auch. Die junge Frau geht ja zum Pantomimenunterricht und sie macht das ja einmal vor, wie sie eine Mandarine schält. Und dann erklärt sie das Geheimnis. Man darf eben nicht daran denken, dass hier keine Mandarine ist, sondern man muss es eben vergessen. Und wenn man sich darauf einlässt, dann weiß man überhaupt nicht mehr, wo man ist. Was ist Illusion, was ist wahr? Man verliert den Realitätssinn. Und dann sagt ja Gyeong-su auch an einer Stelle, dass Willem Faulkner sein Lieblingsautor ist. Und er hatte ja immer auch so einen Bewusstseinsstrom. Und genauso funktioniert ja dieser Film. Es ist eine lineare Geschichte, aber wir wissen nie, aus welcher Perspektive sie eigentlich erzählt wird. Vielleicht sind diese drei Figuren Projektionen. Aber von wem sind sie dann die Projektionen? Wer hat sie sich ausgedacht? Vielleicht ist es alles eine Person. Also der Film hat so eine unheimliche Offenheit und wird dadurch für mich wie so ein, ja, es ist so ein reines, pures Kinoerlebnis. Man ist in einer anderen Sphäre, man kann aber nicht sagen, in welcher man sich eigentlich befindet.
Wenn wir jetzt nochmal auf das Werk von Lee Chang-dong schauen, inwieweit greift er denn in Burning auch Motive aus seinen vorherigen Filmen auf?
Ja, der Film, das hatte ich ja auch schon gesagt, hat eine ganz konkrete Ebene auch. Gyeong-su ist ein studierter Mann, dem aber die Gesellschaft überhaupt gar keine Perspektive bietet. Es geht also schon um eine gewisse Wut in der koreanischen Jugend und er ist ein Außenseiter. Und wenn man sich die anderen Filme anschaut von Lee Chang-dong, trifft man immer wieder auf Außenseiter und Außenseiterin. Also bei My Secret Sunshine ist es eben eine junge Witwe, die dann religiös wird, aber die Bibel verhindert eigentlich, dass sie sich weiterentwickeln kann. Oder wir haben Poetry, da geht es um eine 66-jährige Witwe, die hat einen 16-jährigen Enkel, um den sie sich kümmern muss und sie hat Alzheimer. Und deshalb besucht sie eigentlich einen Kurs in der Volkshochschule, um Gedichte schreiben zu lernen. Und sie ist natürlich auch einsam, melancholisch wie alle Lee Chang-dong-Figuren und wie Gyeong-su aus dem neuen Film versucht sie eben auch ihre Worte zu finden, um ihre Eindrücke festzuhalten.
Burning von Lee Chang-dong, der Film, der in Cannes beim Kritikerspiegel des Branchenblattes Screen International im letzten Jahr die höchste Bewertung hatte, die je ein Film bekommen hat. Der Film läuft bei uns jetzt am Donnerstag im Kino an.
Top 5.
Ein Denkmal für Wildpferde, das setzt Caro Lobig in seinem Dokumentarfilm Magie der Wildpferde, der ab Donnerstag im Kino zu sehen ist. Wildpferde in Spanien, Polen und den USA, in Regionen, die immer mehr von Menschen besiedelt werden. Mittlerweile ist das Pferd ja eher ein Reittier geworden, nicht mehr Arbeits- oder Militärgerät, was der Faszination Pferd aber keinen Abbruch getan hat. Die beiden erfolgreichen Bücher »Das letzte Jahrhundert der Pferde« von Ulrich Rauf oder »Gebrauchsanweisung für Pferde« von Juli C. sind nur zwei Beispiele. Hartwig Tegler, selbst Reiter, hat sich durch seine Lieblingspferdefilme geguckt. Und das hier ist seine Top 5 der magischen Pferde im Film.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Moment.
Bei mir setzt sich niemand, bevor er nicht sein Pferd versorgt hat.
Wenn die Sieger des Rennens galoppieren, dann kommt es dir so vor, als würden sie fliehen. Sie haben die Gnade.
Über mich können Sie sagen, was Sie wollen. Aber ich muss Sie bitten, nicht so abfällig über mein Pferd zu sprechen.
Lust auf den Film?
Platz 5. Gefährten von Steven Spielberg. 2011.
Es geht,
wenn ich pfeife,
um die besten Freunde.
Dann musst du kommen. Hast du verstanden?
Es geht um Albert, den Farmersjungen und sein Pferd Joey. Der wird zu Alberts Gefährten,
braver Junge,
bis ihn das Militär requiriert. Den ganzen Film über, seit des Ersten Weltkrieges, wird Albert ihn suchen. Geschichte einer Freundschaft, ja. Aber Spielberg entfaltet auch ein düsteres Panorama der historischen Schattenseiten des Mensch-Pferd-Verhältnisses, in dem das Tier über ewige Zeiten ausgebeutet wurde als Arbeits- und Kriegsgerät. Das zu sehen ist nur zu ertragen wegen der Liebe zwischen dem jungen Mann und seinem vierbeinigen Freund, die beide durch die Hölle gehen, aber ein glückliches Ende erleben dürfen.
Oh Mann, den sollten Sie einfangen.
Das ist Fleck. Auf dem habe ich meine Zucht aufgebaut. Das ist alles, was ich habe.
Platz 4. Wilde Pferde von John Sturges. 1973.
Ein wunderschönes Pferd.
Ich habe seinen Stammbaum, den kann man zurückverfolgen bis nach England.
Sagt Chino, der Cowboy, den Charles Bronson in Wilde Pferde spielt. Natürlich ist er lakonisch und stolz, so wie es sich fürs Genre gehört. Aber John Sturges melancholischer Spätwestern erzählt von einem Mann, der müde ist, gegen die Gier des Farmers, der Zäune zieht, zu kämpfen. Diesen Vertreter der neuen Ordnung und der neuen Zeit, in der das Land und die Tiere allein der Ausbeutung und der Profitgier unterworfen werden. Ein Film wie eine melancholische Erinnerung. Am Ende, ganz untypisch für das Genre, gibt der Westerner auf.
Ich gehe!
Und bringt seine Pferdeherde in Sicherheit an einen Ort,
das ist vorbei,
den es nur in seiner und unserer Fantasie gegeben hat und gibt.
Platz 3. Michael Kohlhaas von Arnaud Depailler. 2013.
Auf dem Weg zum Markt, um seine wunderschönen Rappen zu verkaufen, steht Michael Kohlhaas auf einmal vor einer Schranke. Da Kohlhaas keinen Passierschein hat, pfändet der Baron die Tiere und lässt sie verkommen. Brennend vor Wut verwandelt sich der Pferdehändler nun in einen gnadenlosen Rächer. Die universelle Geschichte über den Widerstand des Individuums gegen staatliche Willkür wird bei Arnaud de Palière wie in Kleists Novelle von 1810 zum komplexen Porträt eines Mannes, in dessen moralischem Rigorismus sich auch die Abgründe eines Fundamentalisten zeigen. Nicht relativiert wird damit die Empörung gegen das ihm widerfahrene Unrecht. Am Ende, kurz vor seiner Hinrichtung, bekommt Michael Kohlhaas, gespielt von Mads Mikkelsen, zurück, was ihm faktisch geraubt wurde.
Ich übergebe dir hiermit, was du infolge gewaltsamer Akte verloren hast. Deine Pferde.
Trotz der panischen Angst vor dem Richterschwert leuchtet in Kohlhaas, wenn er die Pferde ein letztes Mal anschaut und streichelt, kurz etwas Versöhntes auf. Da ist sie sichtbar oder auch spürbar. Die Schönheit, die Magie dieser friedlichen Wesen, die in die Welt der Menschen geraten sind.
Platz 2. Der Pferdeflüsterer von Robert Redford. 1998.
Der Wallach Pilgrim, schwer verletzt, traumatisiert. Grace, 13, auch traumatisiert nach dem Reitunfall mit Pilgrim. Ein Bein wurde ihr amputiert. Als letzte Rettung bringt Grace Mutter, Tochter und Pferd von New York aus zu einem Pferdemann nach Montana. Robert Redford erzählt in seiner Verfilmung des Romans von Nicholas Evans von der Erfahrung, vielleicht auch der Utopie, dass Pferde bei Heilungsprozessen Co-Therapeuten sind. Etwas, das Grace, die junge Frau, in dieser Geschichte erfahren darf. Und außerdem gibt's in dieser Gefühlsoper wunderbare Landschaften mit Pferden drin. Das sei nicht zu unterschätzen bei der emotionalen Rezeption solcher Filme.
Und dann brachte er mir bei, zu fliegen.
Platz 1. Zaina, Königin der Pferde von Burlem Gerjou. 2005.
Das Mädchen Zaina erlebt auf dem Hengst Singal in dieser Erzählung aus dem Atlasgebirge nicht nur die Magie der freien, fliegenden Bewegung auf dem Pferd, das sie reitet. Nein, beim legendären Agdal-Pferderennen in Marrakesch, bei dem traditionell keine Frauen mitreiten dürfen, reine Männerdomäne, erweist sie sich als schnellste Reiterin. Am Ende dieser sehr anderen Geschichte über ein Mädchen und ein Pferd steht die emanzipatorische Botschaft, dass Zaina so leben darf, wie sie will. Das, in Anführungsstrichen, Fliegen auf dem galoppierenden Pferd wird zu einer Metapher über die Freiheit dieser jungen Frau.
Hartwig Teglers Top 5 der magischen Pferde im Film. Zu finden wie immer bei uns im Netz unter deutschlandfunkkultur.de/Vollbild. Da finden Sie auch den Podcast zur Sendung. Ich bin Susanne Burg und hier geht's nach den Nachrichten gleich weiter mit der Echtzeit, dem Magazin für Lebensart. Und das steht heute unter dem Motto: Alles eine Frage der Organisation.